Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen auch an alle, die von zu Hause aus zusehen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen ja, die Ehre habe, wieder auch mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung überlegt, was ist ein Thema, das vielleicht auf Gottes Herzen ist? Was ist ein Thema, das gut und wichtig sein könnte für dich persönlich, aber auch für die Gemeinde als Ganzes? Und mir kam die ganze Zeit während der Vorbereitung das Thema Glaube in den Sinn. Hab Glauben. Wir haben so alle möglichen Bibelverse, ne, wo Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Oder wo Jesus sagt, hey, solchen Glauben wie bei ihm habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Kennt ihr diese Stellen über Glauben? Gibt ja ganz, ganz viele Stellen in der Bibel. Eigentlich ist das ganze Neue Testament voller Stellen, wo es um Glauben geht. Und ich bin ehrlich zu euch in der Vorbereitung, ich habe so ein bisschen gerungen mit dem Thema, weil ich mir dachte, boah Gott, ja. Es ist ja immer eine Sache, über ein Thema zu predigen, aber während du dich vorbereitest, realisierst du ja, wie sieht es bei dir selbst aus. Ne? Und ich habe gedacht, ist mein Glaube eigentlich so, wie ich ihn gern hätte? Wenn Jesus meinen Glauben sieht, sagt er, wow, das ist echt Glaube, wie ich ihn mir wünsche? Oder gibt es auch Momente, wo ich manchmal vielleicht das Gefühl habe, ich bin eher kleingläubig, der ungläubige Thomas, ne? Zweifler. Ich sage es ganz ehrlich, wahrscheinlich gibt es alles in mir. Und wahrscheinlich gibt es auch alles in dir. Alle Facetten, von denen die Bibel uns berichtet, die gibt es. Vielleicht Momente, wo wir sagen, schau, jetzt habe ich doch gerade richtig Glauben. Und Momente, wo wir wie Petrus auf die Wellen schauen und plötzlich sinken wir ein und denken, oh Mann. Und dann muss Jesus uns retten, aber er macht es gerne. Amen. Weil er ist der Retter. Er rettet uns auch gerne, wenn wir mal versagen. Und wenn unser Glaube wackelig ist. Und deshalb habe ich gedacht, ich nenne die Predigt einfach, vielleicht haben wir die Folie zu, die Predigt, steh wieder auf und glaube. Und ich will dir Mut machen und schließ mich mit ein, lasst uns mit dieser Predigt vielleicht ganz neu beschließen, hey, lasst uns wie immer wieder aufstehen. Auch dann, wenn du mal einbrichst, auch dann, wenn es mal wackelig wird, auch dann, wenn wir mal hinfallen wie ein Kind. Ne? Steh wieder auf, geh weiter und vertraue auf Gott. Ist ja interessant, ne? Wenn Kinder stolpern. Ich glaube, viele von euch kennen die Situation, wenn Kinder laufen lernen. Ne? Und das ist ja Wahnsinn. Wie oft fällt ein Kind hin, oder? Ich weiß nicht, müsst ihr mal googeln. Ne? Das sind wahrscheinlich hunderte Male. Ich weiß nicht, wie oft. Aber man fällt hin, ein Kind, und es steht wieder auf. Es fällt hin und steht wieder auf. Es steht hin. Ich habe neulich erst eine Situation erlebt, wo ich mit einigen Kids zusammen war. Und da passierte einem Kind wirklich was richtig Doofes, wo wir als Eltern uns wahrscheinlich völlig geschämt hätten, wenn das passiert wäre. Und dann sagte das Kind nur zu mir, oh, guck mal, was mir gerade Komisches passiert ist. Lachte und rennt weiter. Und ich dachte, wie cool, ja, was Komisches passiert. Ne? Kinder fallen hin, vielleicht weinen sie, wenn es ein bisschen wehtat, aber dann klopfen sie sich irgendwie den Staub ab und wissen, es gibt nur vorwärts. Hilft nichts zurückzuschauen, es gibt nur vorwärts. Wenn wir ein bisschen älter werden, und wir fallen hin, ne? Dann wird es kompliziert. Entweder wir überlegen dann wochenlang, warum sind wir gefallen? Wie konnte das passieren? Diese kleine Stolperkante hier, war es wirklich diese Stolperkante? War es meine Schuhe? Warum bin ich gefallen? Mensch! Und dann kann uns das Monate beschäftigen, dass wir über das Fallen nachdenken. Ich bin gefallen, wie bin ich genau gefallen? Links, rechts, habe ich mich ich bin gefallen. Eigentlich hätte es nicht passieren dürfen, ne? Und je nachdem, wie wir so drauf sind, also manche denken dann Monate über das Hinfallen nach. Es gibt ein paar, die stehen vielleicht gar nicht mehr auf, weil sie sagen, es war so blöd, ich bleibe lieber liegen. Und es gibt noch ein paar andere, die fallen hin und überlegen sich, hey, wen könnte ich jetzt verklagen? Wen könnte ich verklagen? So eine Stolperkante, das ist eine Katastrophe. Da kann ich vielleicht Geld draus schlagen, ne? Irgendjemand verklagen. Ey, ich mache dir Mut. Denk nicht so viel über die Vergangenheit nach. Bleib nicht liegen und überleg nicht, wen du verklagen kannst, okay? Weder dich selbst noch andere oder Gott. Mach's lieber wie ein Kind und sag, hey, ich bin gefallen, blöd, aber aufstehen und wieder weiter. Und deshalb mache ich dir Mut, steh wieder auf und glaube. Und der Glaube hat so eine Kraft. Der Glaube ist der Schlüssel für alles, was wir an neutestamentlichen Verheißungen sehen. Schau, im Alten Testament, im Alten Bund oder im Mosaischen Bund oder Gesetz, wie auch immer du es formulieren willst, da gab es ja eine Menge an Regeln und Vorschriften. 613 Stück, sagt man, ich habe sie nicht gezählt, wo Gott genau sagte, wenn du das alles tust, dann will ich dich segnen. Wenn du das oder jenes nicht tust, dann wird der Segen Gottes vielleicht nicht so stark in dein Leben kommen oder sogar das Gegenteil bewirken. 5. Mose 28, viele von euch kennen diese Stelle. Zum Beispiel, Segen und Fluch, du hast die Wahl. Und im alten Bund war es eben so, dass unser Tun elementaren Einfluss hatte von den Menschen damals auf die Gunst und auf den Segen Gottes, der auf ihr Leben kam. Wenn wir aber in das Neue Testament, in den Neuen Bund schauen, dann gibt es einige Stellen, die davon sprechen, dass eben der Glaube der Schlüssel ist, der die Segnungen Gottes in deinem und meinem Leben greifbar machen lässt. Es ist nicht mehr die Leistung, es ist nicht mehr unsere Werke, die wir tun, es ist der Glaube an das vollbrachte Werk Jesu, der die Segnungen in dein und mein Leben fließen lässt. Deshalb ist der Glaube wirklich ein Schlüssel im Neuen Testament, um Gottes Segnungen und Gottes Gunst zu erleben. Ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht aus dem Hebräerbrief, die kennen wir wahrscheinlich alle. Da ist das, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Man könnte auch übersetzen ein festes Vertrauen auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also man kann auch übersetzen eine Überzeugung von Tatsachen, von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Also der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein festes Vertrauen auf die Dinge, die du nicht mit den Augen sehen kannst. Es gibt Dinge, die können wir mit den Augen sehen, aber im Glauben sind die Augen das falsche Kriterium. Im Glauben brauchst du dein Herz und deinen Geist. Du musst sehen, was hat Gott dir verheißen, wie ist er, ich werde gleich noch darüber sprechen. Und wenn du erkennst, was er dir verheißen hat und wie er ist, dann brauchst du keinen großen Glauben, sondern brauchst du eigentlich nur einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Guck mal, wenn du auf deinen Bankaccount, auf dein Bankkonto zugreifen willst und du hast darauf nicht viel eingezahlt und du sagst, ich brauche jetzt aber viel Geld, also gehe ich mal auf die Bank und ich hoffe, dass der Bankbeamte oder Bankmitarbeiter mir 10.000 Euro auszahlt und du weißt, du hast nur 9.500 oder noch viel, viel weniger drauf, dann brauchst du großen Glauben. Dann brauchst du eigentlich ein Wunder, weil es theoretisch nicht möglich ist. Wenn du aber weißt, dein Bankkonto ist total voll und du gehst zu dem gleichen Schalter und sagst, ich würde davon 10.000 Euro haben wollen, dann brauchst du keinen großen Glauben. Dann brauchst du nur den kleinen Glauben zu sagen, solange dieses Finanzsystem funktioniert und solange diese Bank noch geöffnet hat und solange da noch Geld auf dem Konto ist, brauche ich keinen großen Glauben, um es abzuheben, denn es ist einfach mein. Und im Glauben an die Dinge, die Christus dir und mir verheißen hat, ist es letztlich dasselbe. Wenn du verstehst, mehr und mehr verstehst, hier, aber vor allem auch hier, was alles dein ist, was Christus dir vorbereitet hat, brauchst du keine übernatürlich große Glaubensblase, sondern du musst nur sagen, danke Jesus. Wie einmal der Vater zum zweiten verlorenen Sohn sagt, mein Sohn, was bekümmerst du dich und schaust so traurig und ist nicht alles, was mein ist, auch dein? Wir gucken mal weiter, die nächste Folie. Da heißt das, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss vorher glauben, dass er ist, also dass es ihn gibt, und dass er denen oder den belohnen wird, welche ihn suchen. Auch das ist eigentlich logisch, ne? Wenn du im Glauben zu Gott kommen willst, dann musst du zuerst wissen, dass es ihn gibt und dass er gut ist. Sonst wirst du nicht mit deinen Anliegen zu ihm kommen. Und dann solltest du als Zweites dir immer wieder bewusst machen, dass er die belohnen wird. Das hat er selbst versprochen, die im Glauben zu ihm kommen. Wenn du im Glauben zu Christus kommst, in deinen Gebeten, in deiner Sehnsucht, wenn du mit deiner Not zu ihm kommst, dann wird er dich niemals einfach hinwegstoßen. Er hat selbst verheißen, dass er ein Belohner ist, wenn du und ich zu ihm kommen. Wir gehen mal auf die nächste Folie, bitte. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass ihr das nochmal heute Morgen neu mitnimmt. Im Neuen Testament, im neutestamentlichen Glaubensleben, ist der Glaube eben der Schlüssel. Man könnte sagen, die Sicherung, die quasi das Bindestück ist, damit Gottes Verheißungen in dein und mein Leben hineinfließen können. Ich werde euch einige Beispiele aus der Bibel gleich noch vorstellen, wo Menschen Jesus berührt haben, wo Menschen zu ihm kamen und Jesus sagte, dein Glaube hat dir geholfen. Er sagte nicht, ich war heute gerade zufällig gut drauf, hast du Glück gehabt, sondern er sagte, Mensch, dein Glaube hat dir geholfen. Du hast auf die richtige Sache vertraut. Und da heißt das hier, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Also Christus hat dir und mir durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Wenn du ihm nicht vertraust für deine Errettung, für deine Erlösung, wie willst du sie empfangen? Du hast vielleicht viele Predigten gehört über Christus. Jesus ist vor 2000 Jahren für die Schuld der Menschheit gestorben. Das ist längst vergangen. Es ist vollbracht. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, erhöht. Er tut dort nichts mehr an diesem Erlösungswerk. Es liegt 2000 Jahre zurück. Also was ist der Schlüssel, damit der Segen der Erlösung jetzt in dein und mein Leben kommt? Das ist der Glaube. Glaube heißt im Griechischen eigentlich Vertrauen. Pistis ist das griechische Wort. Das heißt, ein kindliches Vertrauen zu sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Es ist Vertrauen. Der Vertrauen ist die Sicherung, das Bindeglied zwischen Gottes Verheißungen und deinem Leben. Und deshalb werde ich heute im Anschluss gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie dein und mein Glaube auch wieder auferbaut werden kann. Gott hat jedem von uns ein Maß des Glaubens zugeteilt. Also ein Grundstock muss von ihm kommen, sonst könnten wir gar nicht glauben. Aber dieses Maß, das du und ich empfangen hast, das können wir hegen und pflegen, das können wir zum Wachsen bringen oder es kann auch schrumpfen. Diese Entscheidung liegt bei dir und mir. Wie entwickelt sich dein Glaube? Das ist wirklich so, ihr Lieben. Egal, ob es in einer Gemeinde ist oder in deinem Leben, dein Glaube wird nie einfach konstant bleiben. Du wirst sehen, entweder entwickelt sich nach oben oder entwickelt sich nach unten. Er bleibt nicht einfach statisch. Das hängt davon ab, was du und ich aus diesem Glauben machen. Es gibt eine schöne Geschichte dazu. Soll einmal ein junger Mann als Mitarbeiter sich auf einer Baustelle beworben haben und er hat gesagt, hey, ich würde gerne ein bisschen Geld verdienen, was kann ich für euch hier tun? Ne? So ähnlich wie bei uns, wir haben auch eine Baustelle. Und dann sagte der Vorarbeiter, oh Mann, was willst du machen? Du hast ja in dem Falle keine Ahnung von dem ganzen Bereich, aber ich habe eine Idee. Wir brauchen für einen Zaun, brauchen wir hunderte Bretter, alle genau gleich lang. Ich mache dir eins fertig, zeichne die Länge an, du schneidest das ab und dann nimmst du einfach diese Länge und machst hunderte Bretter in der gleichen Länge. Bekommst du das hin? Und der junge Mann sagte, ja, das bekomme ich hin, kein Problem. Dann hat der Vorarbeiter ein Brett fertig gemacht, gibt es dem jungen Mann und sagt, viel Erfolg, gib Gas, wir brauchen hunderte davon. Irgendwann waren die ganzen Bretter fertig, der Zaun war gebaut, der Vorarbeiter guckt auf diesen Zaun und denkt sich, was ist hier? Was ist passiert? Ich habe doch gesagt, alle Bretter gleich lang. Aber guck mal, der Zaun, der hat ja eine Steigung nach oben. Dann sagt der Mitarbeiter, ich kann mir das nicht erklären. Also ich hab dein Brett genommen, hab's angezeichnet, dann habe ich das letzte Brett genommen, hab das wieder hingelegt, hab's wieder angezeichnet und dann habe ich das letzte genommen, hab's wieder hingelegt, hab's wieder angezeichnet und die habe ich dann immer abgesägt. Verstehst du? Wenn du das letzte Brett nimmst und du zeichnest an, dann bist du vielleicht 1-2 Millimeter drüber. Und beim nächsten Brett bist du wieder 1-2 Millimeter drüber und wenn du das mal 100 nimmst, dann hast du eine Entwicklung nach oben. Oder je nachdem, auch nach unten. Und so ähnlich ist es in unserem Glaubensleben. Ne? Manchmal stolpern wir im Glauben. Manchmal erleben wir gute Dinge. Und wenn du gute Dinge erlebst, wenn du für jemanden betest und denen geht es plötzlich besser, was wird passieren? Dein Glaubensbrett ist plötzlich einen Millimeter gewachsen und denkst dir, Mensch, wenn ich gestern gebetet habe und es hat so viel Gutes bewirkt, dann bete ich heute am besten gleich wieder. Dein Mut ist gestiegen. Dein Glaubensbrett ist etwas größer geworden und wenn dann auf diesen Erfolg der nächste Erfolg kommt, dann wirst du noch mutiger und plötzlich entwickelt sich dein Glauben und du sagst, hey, Gott ist so groß, aber leider geht das Ganze auch in die andere Richtung, kennst du das? Gerade in Gemeinden, gerade beim Thema Gebet. Man betet für jemanden, es passiert nichts. Du bist enttäuscht. Die Person ist vielleicht auch enttäuscht. Nicht schön. Aber was passiert, wenn die nächste Person kommt? Du denkst dir, oh Mann, letzte Woche habe ich so eine blöde Situation gehabt. Das sollte ab jetzt nicht so sein. Also beten wir ein bisschen anders, ne? Ein bisschen anders. Einen Millimeter gekürzt das Brett und plötzlich ist dein Gebet nicht mehr, Gott, du bist groß und mächtig, du kannst alles. Sondern plötzlich kommt dein Gebet eher so, das kennst du wahrscheinlich. Ne? O Herr, du weißt alles. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wenn du willst, du kennst den Michael, du weißt, er ist jetzt, ihm geht's nicht gut. Ne? Aber deine Gedanken sind größer als unsere. Und wenn du willst, dann leg du ihm jetzt deine Hände auf und ganz am Ende des Gebets. Aber wenn du andere Pläne hast, Herr, dann bist du groß. Das ist ein Gebet des Unglaubenserlebens. Das ist nothing. Du sagst Gott einfach Dinge, die er weiß, die keinerlei Konsequenz haben. Es ist, ich sag's mal ganz hart, echt ein Gebet des Unglaubens. Und deshalb möchte ich dir so Mut machen, dass wir uns immer wieder auf die Zusagen Gottes stellen und sagen, Gott, auch wenn unser Glaube mal gefallen ist, auch wenn ich hingefallen bin wie ein Kind, aua, aber was ändert es? Liegen bleiben? Die Bretter kürzer werden lassen? Nichts mehr riskieren, nichts mehr wagen, kein Vertrauen mehr, weil es könnte ja schief gehen? Dann bist du geistlich insolvent. Geistlich insolvent. Und dann wird nichts mehr passieren. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Okay, ihr Lieben. Deshalb möchte ich euch jetzt ein paar konkrete Gedanken geben, die dir hoffentlich helfen. Das erste ist meine Frage, was ist eigentlich Glaube? Das haben wir, glaube ich, schon ein Stück weit gerade beantwortet. Glaube ist keine Blase, es ist kein Gefühl. Glaube ist nicht einfach ein bloßes Hoffen, sondern Glaube ist ein Sehen der geistlichen Dinge. Und wenn du die geistlichen Dinge siehst, ne, von Mose lesen wir im Hebräerbrief, er zog aus, als sähe er den Unsichtbaren. Wenn du siehst, was Christus auf Golgatha für dich getan hat, dann brauchst du keinen großen Glauben. Dann ist Glaube nicht kompliziert. Dann sagst du, Jesus, wenn du das getan hast und wenn du es mir anbietest, ich möchte es. Bitte schenk mir's. Kleiner Glaube an einen großen Gott. Aber die geistliche Voraussetzung stimmt. Deshalb lesen wir auch im Hebräerbrief an einer Stelle, dass es ein Fundament ist, dass der Glaube eine Substanz dessen ist, was in der geistlichen Realität vorhanden ist. Du musst sehen, was im Geiste die Realität ist. Dann kannst dein Herz im Glauben ergreifen. Also der Glaube ist kein Gefühl. Bitte denk das nicht. Glaube ist kein Gefühl. Ich werde dir gleich noch ein Beispiel geben. Glaube kannst du sehen. Glaube kannst du sehen. Ich habe in den 25 Jahren, wo ich diesen Beruf mache, nun mit tausenden wunderbaren Menschen gesprochen. Und ich sage euch eins, jeder Mensch, auch von uns hier, glaubt, dass er in dem Moment Glauben hat. Und das stimmt auch. Und trotzdem ist der Glaube von jedem von uns sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, was in deinem Herzen hier drin ist. Wie viel von den Verheißungen Gottes du wirklich momentan präsent hast. Glaube kannst du sehen. Also was ist der Glaube? Es ist ein festes Vertrauen auf die geistlichen Realitäten, auf die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Das ist der Glaube. Es ist keine Blase, es ist keine Emotion. Du kannst im Worship zwar deinen Glauben kurzfristig hochfahren, das ist toll, deshalb vielen Dank nochmal an unsere tolle Band. Aber wenn du nach Hause gehst und die Musik ist aus, wenn die Music fades, ne, gab es mal einen Song, dann bleibt dein echter Glaube, was hier drin ist. Wir gehen zur nächsten Folie. Worauf baut sich dein Glaube? Und das ist so wichtig, ihr Lieben, dass sich dein Glaube nicht auf Dinge baut, die vergänglich sind. Dass er sich nicht auf Emotionen oder auf gute Veranstaltungen baut. Ne? Manchmal ist es so, wir hängen uns im Glauben an einen Prediger, weil er oder sie vielleicht in dem Moment mehr Glauben hat und dann kann er oder sie dich mitziehen. Und dann bist du an einer Veranstaltung und jemand predigt und lädt dich vielleicht ein und sagt, komm jetzt nach vorne, wir wollen dich segnen. Das ist gut so. Aber noch viel, viel besser ist, wenn in deinem eigenen Herzen der Glaube gewachsen ist. Wenn du nicht lebenslang Hilfe von außen brauchst. Paulus spricht oft darüber, dass er gesagt hat, eigentlich hätte ich mir gewünscht, euch vorzufinden als geistlich Erwachsene. Aber Paulus sagt, wenn ich genau hinschaue, merke ich, ihr braucht noch Milch. Ihr braucht noch das Fläschchen. Gut temperiert. Hilfe von außen. Hey, Gott ermutigt dich, dass dein eigener Glaube so stabil wird und immer stabiler wird, damit du nicht kontinuierlich Hilfe von außen brauchst. Ja, das ist gut, dass wir uns haben. Aber es ist nicht gut, wenn wir lebenslang nicht alleine laufen können. Und deshalb ist die Frage, worauf baut sich der Glaube? Und da möchte ich dir mal 3, 4 Gedanken geben. Das erste ist, Glaube baut sich auf diese Gewissheit, Gott ist da. Wenn du dir bewusst machst im Alltag, wenn du in deinem Büro bist, wenn du in deiner Arbeitsstelle bist, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du für Menschen betest, wenn du dir immer wieder geistlich vor Augen führst, Gott ist jetzt da. Er ist zwar nicht sichtbar für unsere Augen, aber er ist jetzt doch da. Er ist jetzt auch hier in diesem Raum, auch mit seinen Engeln. Ne? Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, weil unser Verstand kann es nicht verstehen. Ne? Aber der Glaube kann es ergreifen, Gott ist jetzt da. Du hast jetzt hier in diesem Raum alles. Du hast hunderte Fernsehsender, hunderte Telefongespräche, alle möglichen Wellen. Wenn dein Empfänger jetzt vorhanden ist, kannst du das alles hier abrufen. Aber du kannst es nicht abrufen ohne den richtigen Empfänger. Und so ähnlich ist es mit dem Geist Gottes. Er ist jetzt da. Und wenn du dich für ihn öffnest und sagst, Heiliger Geist, ich will mir bewusst machen, du bist jetzt da. Du bist mit mir morgen an der Arbeitsstelle. Du bist mit mir morgen im Kindergarten. Du bist mit mir morgen zu Hause, wenn ich meine Kinder erziehe und die gerade mal wieder schreien oder nicht ordentlich mitmachen wollen oder wenn ich ein schwieriges Gespräch auf dem Beruf habe, auf der Arbeitsstelle, im Geschäft. Gott ist dabei. Es gab einige Glaubensmänner in der Geschichte, die haben manchmal einen leeren Stuhl zu seelsorgerlichen Gesprächen gestellt, weil sie sich als Pastoren selbst immer wieder dadurch verinnerlicht wollten, Gott sitzt mit mir in diesem Raum. Und vielleicht willst du dir auch irgendeinen kleinen Merker machen, wo du dir bewusst machst, Gott ist mit mir dabei. Er ist nicht fern, er ist bei dir. Alle Momente, er lebt durch seinen Geist in dir. Also das Erste, wo ich dir Mut mache, ist, mach dir bewusst, dass Gott da ist. Das Zweite, was ich dir Mut machen will, ist, mach dir bewusst, dass du ihn einfach berühren kannst durch deinen Glauben. Er ist nicht fern, du kannst ihn berühren. Du kannst einfach deine Hand innerlich ausstrecken und sagen, Jesus, ich brauche jetzt deine Hilfe. Kennst du diese Geschichte von der blutflüssigen Frau? Ich liebe diese Geschichte. Markus 5, wo Jesus durch die Gegend läuft mit einer riesengroßen Menschenmenge und er tut wunderbare Dinge. Und dann gibt es da eine einfache Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss leidet. Und was wir oft nicht verstehen als Gläubige, dass der Blutfluss im alten Bund, im mosaischen Gesetz, eine Situation war, wodurch du unrein wurdest. Also jeder Mensch, der Blutfluss hatte, durfte sich niemandem nahen. Er musste von Weitem sagen, ich bin unrein, komm nicht näher. Und wenn du einem Menschen mit Blutfluss begegnet bist oder berührt hättest, würdest du selbst für einige Zeit unrein. Also Blutfluss war nicht nur eine Krankheit, es war ein Ausgeschlossensein. Und jetzt kommt diese Frau, die 12 Jahre lang an Blutfluss leidet. Die Bibel sagt, sie hat all ihr Geld investiert, und nichts konnte ihr helfen. 12 Jahre. Und dann lesen wir, dass diese Frau plötzlich bei sich selbst denkt. Also in ihrem eigenen Glauben. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren würde, wäre ich sofort gesund. Und dann macht sie sich auf, als eigentlich Ausgestoßene, sagt sich, ich muss jetzt diese Gesetze überwinden und muss diesen Christus berühren. Was für ein Glaube. Und dann heißt es, dass sie hatte Glauben. Aber warum hatte sie den Glauben? Ich persönlich bin überzeugt, er kam nicht aus dem Nichts, sondern im Alten Testament ist immer wieder die Rede davon, dass vom Saum des Messias Heilung ausgehen wird. Da gibt es etliche Stellen, könnt ihr mal nachschauen. Im Saum des Gewandes des Messias liegt Heilung, liegt Salbung. Und ich bin überzeugt, diese Frau kannte diese Bibelstelle, diese einzige Stelle vielleicht, wo sie wusste, wenn das stimmt und er ist dieser Messias, dann werde ich seinen Saum berühren und sofort werde ich gesund sein. Und dann ist Jesus unterwegs in einer großen Menschenmenge und dann heißt es, diese Frau quetscht sich durch die Menge durch, sagt, geht weg, ich muss ihn berühren, geht weg. Und plötzlich berührt sie Jesus. Und ihr kennt diese Stelle, dann schreckt Jesus auf und sagt in der Menschenmenge, hey, wer hat mich berührt? Und ich denke, die ganzen anderen Jünger waren völlig irritiert, weil sie sagten, Jesus, wer hat dich berührt? Guck mal an, wie viele hier sind, alle haben dich berührt. Und Jesus sagt, nee. Es gab eine Person, die hat mich im Glauben berührt. Ich habe gespürt, es ist Kraft von mir ausgegangen. Also du kannst bei so einer Veranstaltung sein und kannst Jesus berühren oder du kannst ihn im Glauben berühren. Du kannst beten und kannst Jesus in deinen Gebeten berühren oder du kannst ihn im Glauben berühren. Denn ich weiß, der Saum des Gewandes hat alle Macht der Welt. Jesus, ich will dich berühren. Und ich glaube, dass auch ein paar heute Morgen hier sind oder auch im Stream. Und du hast eine echte Not und hast vielleicht ein bisschen deinen Glauben niedergelegt. Vielleicht ruft dich Gott heute Morgen und sagt, berühre mich ganz neu. Berühre mich im Glauben ganz neu. Ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich möchte es auch nochmal aussprechen über diese Gemeinde. Berühre mich ganz neu, sagt Jesus, zu uns als Gemeinde. Ich will euch segnen. Ich will diesen Raum wieder füllen. Ich will große Zeichen und Wunder tun, vielleicht größer, als sie jemals geschehen sind, aber berührt mich im Glauben ganz neu. Lauf dich nur neben mir her. Tut nicht nur dieselben Dinge, die ihr immer getan habt. Berührt mich neu, sagt Jesus. Von meinem Saum fließt immer noch Heilung. Wow, was für ein Glaube, ne? Ich liebe diese Bibelstellen und ich denke mir immer nur wieder, Herr, hilf mir, dass ich ein bisschen was davon abbekomme, ne? Mehre meinen Glauben. Da gab es diesen Hauptmann, ne? Kennt ihr den? Dieser Hauptmann, dessen Knecht krank war. Und dann kommt dieser Hauptmann zu Jesus und sagt, Jesus, mein Knecht liegt krank zu Hause, ihm geht es so schlecht. Und Jesus sagt, okay, dann will ich kommen und ihn gesund machen. Und dann sagt dieser Hauptmann einen interessanten Satz. Er sagt, nee, so habe ich es nicht gemeint. Du musst nicht kommen. Sprich nur ein einziges Wort und er wird gesund sein. Und dann erklärt er seinen Glauben, warum er das glaubt. Weil er nämlich im Geiste gesehen hat, wer Jesus ist und welche Autorität er hat und dass sein Wort ein Allmachtswort ist. Und damit, wenn er spricht, es geschieht. Wenn er spricht, geschieht es. Und dann sagt er zu ihm, du brauchst nicht kommen, denn ich bin selbst ein Mensch unter Autorität, sagt der Hauptmann. Ich habe Menschen über mir und ich habe Menschen unter mir. Und wenn ich sage, komm, dann kommen sie. Weil es ein Befehl ist. Und wenn ich sage, geh, dann gehen sie, sagt er zu Jesus, weil es ein Befehl ist. Sie müssen mir gehorchen, weil ich habe Autorität über sie, sagt der Hauptmann. Und dann sagt er zu Jesus, sprich du nur ein Wort. Nur ein Wort. Dann wird mein Diener gesund. Und was sagt dann dieser Jesus zu diesem Hauptmann? Er sagt, meine Güte, solch großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Was war der Glaube? Der Glaube war keine Blase, er war kein Gefühl. Der Hauptmann verstand etwas. Dieser Christus ist der Herr. Der Herr. Wenn er nur ein Wort spricht, wird es geschehen. Und deshalb sagt er zu Jesus, du brauchst nicht zu mir nach Hause gehen, um Himmels Willen. Sag nur ein Wort. Und Jesus sagte, sei gesund. Hey, ihr Lieben, ich weiß, ich fordere euch heute ein bisschen heraus, ne? Aber lasst uns doch wieder aufstehen und glauben. Gott hat sich auch nicht verändert. Seine Taten sind nicht abgeschlossen. Solange diese Gnadenzeit besteht, ist er der Herr aller Herren. Er ist so mächtig und so kräftig, dass die Not, die du und ich hast, sind nichts gegen seine Herrlichkeit. Und er will Wunder tun, noch heute. Sein Arm ist nicht zu kurz geworden, um Wunder zu tun. Und deshalb habe ich jetzt noch einen letzten Gedanken. Wodurch kommt unser Glaube? Wie kannst du und ich, wir können unseren Glauben jetzt aufbauen? Wenn du jetzt hier bist und sagst, und ich bin der Erste, der das sagt, Jesus, ich wünsche mir mehr Glauben. Ich wünsche mir einen Glauben, der Dinge bewirkt. Ich will nicht kleingläubig sein, kein Thomas, kein Zweifler. Sondern ich will wirklich jemand sein, der sagt, ich habe großen Glauben. Was kannst du und ich, was können wir jetzt tun? Und ihr Lieben, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Denn es gibt wirklich ein paar konkrete Dinge, die du tun kannst. Das Erste, wo ich dir schon mal Mut mache, ist, schau nicht zurück. Weißt du, ja, es ist so schmerzhaft, weil wir alle, die wir hier sind, und ich bin ja im selben Boot, ne? Wir haben alle Geschichten erlebt, ausnahmslos alle, wo es, und entschuldigt, wenn ich es jetzt mal ganz direkt sage, saumäßig wehtat. Weil jeder von uns Dinge kennt, wo du dachtest, dass es funktioniert und wo du gehofft hattest und gebetet hattest und es hat nicht funktioniert. Wir haben eine Zeit gehabt in unserem Leben, wo wir wirklich unglaublich viele wunderbare Dinge im Gebet erlebt hatten. Unglaublich viele. Aber ich erinnere mich genau an diese Zeit, dass es eine Person in der eigenen Familie gab, die krank war. Und wir haben gebetet und gehofft, gebetet und gehofft, gebetet und gehofft. Und es hat nicht auf wunderbare Weise funktioniert. Und ich kann euch sagen, es gab einen Tag, ich bin jetzt mal ehrlich zu euch, da war ich so enttäuscht. Ich habe mit Gott gehadert, ich habe gerungen, ich habe gerufen, ich habe gesagt, Gott, ich höre auf. Ich werde nicht mehr für andere beten. Warum soll ich für andere beten, wenn in der eigenen Familie es nicht funktioniert? Ich war enttäuscht, ich war sauer. Es tat saumäßig weh. Und du hast keine Erklärung. Du hast keine. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, in einer Gebetszeit habe ich das Gefühl gehabt, wie wenn Gott zu mir sagte, Thomas, was war mit den anderen? Und ich sagte immer noch sauer, ne? Wie Jona. Was geht mit den anderen an? Ich bin enttäuscht, Gott. Was war mit den anderen? Ist da was passiert nach eurem Gebet? Ja. Ist da was passiert? Ja. Und war das gut? Ja. Aber ich war trotzdem sauer. Hat es sich gelohnt, dass ihr für die gebetet habt? Ja. Willst du weitermachen? Ja. Hey, ihr Lieben, weißt du, ich habe damals einmal gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn du auf einem Pferd reitest und dieses Pferd schmeißt dich ab. Da musst du dich entscheiden, steigst du wieder auf oder nicht. Riskierst du noch einmal aufzusteigen oder sagst du, es hat so weh getan, ich bleibe lieber am Boden. Und ich bin froh, dass wir damals wieder aufgestiegen sind. Es war ein Kampf, ein innerer Kampf gegen den Stolz, gegen den Schmerz, gegen den Verstand. Aber weißt du, ich glaube, ein paar, die hier sind oder zusehen, sind vielleicht irgendwann abgestiegen, weil es so weh tat. Und ich glaube, Gott fragt dich, ist es besser, unten zu bleiben oder wieder aufzustehen? Vielleicht finden wir nicht immer eine Erklärung über das, was nicht funktioniert hat. Aber Gottes Wort hat auch deshalb immer noch dieselbe Kraft. Und er sagt, geh wieder weiter, steh wieder auf, trau dich. Trau dich. Jedes Gebet, wo etwas funktioniert, ist es wert. Spiel es nicht gegen die anderen Dinge aus, sondern bleib im Glauben und sag, Gott, vielleicht werde ich die ein oder andere Sache erst in der Ewigkeit verstehen. Vielleicht wird Gott dir auch in der Ewigkeit erst die ein oder andere Träne abwischen oder du wirst es in der Ewigkeit nicht mehr verstehen müssen, weil du sagst, jetzt ist Gottes Liebe und Gottes Gegenwart so mächtig, dass ich erkenne, wie ich erkannt bin. Und vielleicht ist dann das Fragen auch zu Ende. Aber ich mache dir Mut, uns als Gemeinde, aber auch dir persönlich. Und ich sage auch noch bewusst, uns auch als Gemeinde. Bitte lasst uns doch nicht im kleinen Glauben leben, sondern lasst uns Dinge wagen und riskieren. Gut prüfen, ob sie von Gott sind, ja. Aber dann nicht kleine Schritte gehen, sondern große Schritte, weil wir einen großen Gott haben. Amen. Wir haben einen großen Gott. Und deshalb ist mein erster Wunsch, steh wieder auf und glaube neu. Bleib nicht liegen. Gib manche Enttäuschungen Gott ab und sag, vielleicht habe ich keine Antwort, aber ich weiß, du bist dennoch gut. Mein zweiter Gedanke ist, näher dich mit den Zusagen und Verheißungen Gottes. Denn der Glaube baut nicht einfach auf ein bloßes Hoffen, sondern er baut auf Gottes Verheißungen. Du musst wissen, dass er ist, haben wir vorhin gelesen, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Du brauchst ja erst die Zusage Gottes, die Verheißung Gottes, damit du weißt, worauf sich dein Glaube gründen kann. Ohne diese Verheißungen hast du ja keine Substanz. Und deshalb diejenigen von euch, die mich kennen, wissen, dass ich immer wieder ein echter Freund von Auswendiglernen von Bibelstellen bin, weil es ist so kostbar, wenn du diese Stellen kennst. Es ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow, keine Verdammnis. Jesus, ich glaube dir, es ist keine Verdammnis für mich. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Jesus, ich habe gerade eine blöde Situation, aber ich vertraue dir, ich glaube dir, du kannst daraus und wirst daraus etwas Gutes machen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und er führt mich zu frischen Wassern. Und wandle ich auch im dunklen Tal, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Weißt du, Glaube ist letztlich die Summe an Wahrheiten des Wortes Gottes, die hier bei dir drin sind. Das ist dein Glaube. Und deshalb kannst du Glauben sehen. Du kannst ihn auch hören. Wenn du mit anderen sprichst oder wenn du mit dir selbst sprichst, ist noch viel spannender. Dann hörst du deinen eigenen Glauben. O Herr, die Welt wird immer schlimmer. Wie soll das alles nur werden? Vielleicht werde ich auch meinen Job verlieren. Vielleicht werde ich in ein paar Jahren arbeitslos sein. Vielleicht werden wir Haus und Hof verlieren. Ne? Sind das Worte des Glaubens? Ich glaube, Jesus hat nicht so gesprochen, oder? O Vater, wie soll das nur alles werden? Wir sind verloren. Das wird alles nichts. Wir sind völlig frustriert. Worte des Glaubens sagen, alles wird gut. Ich bin größer als deine Not. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sei getrost, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich halte dich mit meiner starken Rechten, mit der Hand meiner Gerechtigkeit. Und wenn du durchs Feuer gehst, wird es dich nicht versenken. Und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken, weil ich bin mit dir. Das sind Worte des Glaubens. Und die Frage ist, wie viel davon ist bei dir und mir hier drin? Und deshalb entschuldige, wenn ich das noch einmal sagen muss, weil ich weiß, man sagt es heute eigentlich gar nicht mehr so gern. Aber dieses Buch hier ist der Schlüssel für deinen Glauben. Die Menge dessen, was bei dir hier drin verstoffwechselt ist, macht deinen Glauben. Du kannst in deinem eigenen Leben, in dein Herz, alle möglichen Dinge fließen lassen. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Schau mal, das ist vielleicht irgendetwas, was du hineinfließen lassen kannst. Durch die täglichen News, durch irgendwelche Zeitschriften, Bücher, irgendwas, Gespräche, Smalltalk, nichtssagende Dinge. Du kannst das alles in dein Leben hineinfließen lassen und es wird irgendwie dein Lebensglas ausfüllen. Dann hast du alles Mögliche drin. Dünn, flüssige Substanz, nichts, ein Nichts, worauf du deinen Glauben gründen kannst. Es bringt dir nichts. Aber du kannst dich auch entscheiden und kannst sagen, Gott, ich fange wieder gezielt an, das Wort Gottes zu lesen. Diese Verheißungen zu lernen, sie auszusprechen über mich. Mir wird nichts mangeln. Und wenn du Not hast und sagst, ich habe Angst, dann geh doch mal durch den Wald und spreche diese Verheißungen laut aus. Herr, du bist mein Hirte. Du weidest mich. Amen. Mir wird nichts mangeln. Gott ist treu, Mensch. Er ist treu.
Wenn wir auch untreu sind, kann er nicht untreu sein, weil er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt Gott von sich selbst. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin kein Mensch, auf das ich lügen könnte. Was Gott zusagt, das tut er gewiss. Aber die Frage ist, glauben wir ihm? Kennen wir seine Zusagen? Und deshalb habe ich euch mal ein zweites mitgebracht, das ist jetzt rot, ne? Das sind die Verheißungen Gottes, die durch das Blut Jesu für dich und mich erworben sind. Hunderte Verheißungen. Und du kannst dir genauso wie das nichtssagende, alltägliche Einerlei, kannst du diese Verheißungen Gottes jeden Tag in dein Leben fließen lassen. Nimm dir doch 5, 10, 20 Minuten am Tag Zeit. Wenn du im Auto bist, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, wenn du betest, sprich sie laut aus. Lerne jeden Tag oder jede Woche eine auswendig. Herr, du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du bist treu. Und wenn ich auch untreu bin, du bleibst dennoch treu. Mein Kelch fließt über. Ich bin gesegnet mit allen Segnungen in den geistlichen Himmelswelten. Du bist mein ewiger Papa. Du bist Abba. Du wirst mich alle Zeit hören. Amen. Ihr Lieben, das ist Glaube. Wenn das in deinem Herzen ist, dann ist es Glaube, dann wirst du den Unglauben der anderen unterbrechen und wirst sagen, no, 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 no. Da stimme ich nicht mit ein ins Klagelied, denn Gott ist lebendig, er ist auferstanden und er lebt. Und er ist nicht fern, er ist nah. Er hört jedes Gebet, er kennt meine Not, das ist mein Papa. Und wenn du dich fürchtest, ich fürchte mich nicht, aber ich lade dich ein, komm zu Jesus. Amen. Ihr seid noch ein bisschen zurückhaltend. Amen.
Amen.
Glaube kann man sehen, ihr Lieben. Okay? Man kann es sehen. Und ich sage euch eine letzte Bibelstelle und dann schließe ich ab. Einmal brachten die Freunde eines Kranken ihn zu Jesus. Ne? Und dann klettern sie auf dieses Dach und decken dieses Dach ab und sie lassen ihn durch das Dach hinunter. Ne? Und dann wird er heruntergelassen, er kennt die Stelle und plötzlich sieht Jesus ihn. Und das ist auch so eine coole Stelle. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, als er aber ihren Glauben sah. Er sah, dass sie Glauben hatten. Denn sonst wären sie nicht aufs Dach geklettert. Sonst hätten sie nicht abgedeckt und nicht hinuntergelassen, weil sie wussten, wenn wir diesen Jesus berühren, wird er ein Wunder tun. Als er ihren Glauben sah. Also ich mache dir noch einmal Mut. Steh wieder auf. Gib die Verletzungen der Vergangenheit Jesus ab. Dazu werde ich euch gleich noch eine letzte Einladung aussprechen. Lass dich immer wieder neu erfüllen mit seinem guten Wort und seinen Verheißungen, damit nicht alles Mögliche an einerlei und nichtssagenden Dingen dein Herz erfüllt, sondern die Zusagen Gottes. Und ich habe jetzt eine allerletzte Stelle und dann schließe ich wirklich ab. Und ich mache dir mit dieser Stelle Mut. Vielleicht möchtest du mit dieser Stelle noch einmal Jesus auch den Schmerz abgeben von den Dingen, die in der Vergangenheit zurückliegen. Es gibt eine interessante Stelle, und zwar ist die in 2. Mose 15. Und in dieser Stelle kommt einmal Mose zu einem Ort, ich lese es euch einmal vor, da heißt es, Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus in die Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir jetzt tun, Mose? Was sollen wir trinken? Er aber schrie zu seinem Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Und er sagte, wirf es ins Wasser, dann wird das Wasser wieder süß werden. Ihr Lieben, das ist eine verrückte Geschichte. Ne? Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was um alles in der Welt, wir sehen, glaube ich, eine Quelle, die ich euch mitgebracht habe, was um alles in der Welt ist da geschehen, dass Mose mit dem Volk Gottes zu einer Quelle kam und diese Quelle, die war bitter geworden. Und jetzt waren die plötzlich total enttäuscht und sagten, wir können dieses Wasser doch nicht trinken, Mose. Was hast du getan? Warum hast du uns hierher gebracht, Gott? Und sie murrten gegen Gott. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, wenn wir als Erwachsene fallen, dann suchen wir, wen können wir verklagen. Ne? Und sie klagten jetzt plötzlich Gott und sagten, Gott, was hast du uns nur angetan? Und Mose, was hast du uns angetan? Das Wasser ist ungenießbar. Eine bittere Quelle. Und dann sagt plötzlich Gott zu Mose, nimm ein Stück Holz und wirf dieses Holz in dieses bittere Wasser. Und wenn du das Stück Holz hineingeworfen hast, dann wird diese bittere Quelle wieder süß werden. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum alles in der Welt Holz? Ich meine, wenn du Holz in eine süße Quelle wirfst, dann wird sie vielleicht bitter, wenn es blöd läuft. Aber wieso denn Holz in eine bittere Quelle und es wird wieder süß? Also ich glaube, dieses Holz hat eine Symbolik. Weil in der Bibel ist Holz immer ein Symbol für das Kreuz. Für Jesus. Er hat deine und meine Schuld auf dem Fluch Holz getragen. Er hat deine und meine Krankheit mit aufs Holz hinaufgetragen, sagt der Petrusbrief. Holz ist ein Symbol für Jesus. Und ich fand diese Stelle in der Vorbereitung so cool. Weil ich gedacht habe, vielleicht sind einige von uns hier da und dein Herz ist über die vergangenen Enttäuschungen irgendwie bitter geworden. Und wenn ich die Predigt heute Morgen angesprochen hatte und du sagst, Gott, ich will wieder glauben, ich will wieder aufstehen, ich will nicht liegen bleiben, sondern ich will mutig vorwärts gehen mit meinem großen Gott, dann lass sein Wort Gottes dein Herz erfüllen. Aber vielleicht ist heute auch der Tag, wo du nochmal sagst, Jesus, wirf dein Holz neu in mein Herz, dass die Bitterkeit weicht und wieder mein Herz süß und weich wird und rein wird. Ich habe so das Gefühl, dass Gott dir und mir, dass er uns heute symbolisch sein Holz zuwerfen will. Er will es hineinwerfen in dein Leben, in dein Herz und sagen, ich mache deine Quelle wieder süß. Ich heile den Schmerz. Ich helfe dir, dass du es abgeben kannst. Du wirst es vielleicht nicht verstehen, aber die Liebe deckt viele Sünden zu. Und die Liebe macht auch vielen Schmerz wieder heil. Ich möchte gerne noch zu beten für dich zum Abschluss und ich lade uns ein, dass wir dazu mal aufstimmen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Du bist gut. Amen. Du bist treu. Du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du rufst uns durch diese Botschaft und durch diesen Gottesdienst zu. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, bleib nicht liegen. Steh wieder auf. Steh wieder auf. Es liegt noch so viel Gutes vor dir. So viele Verheißungen, die ich vorbereitet habe. So viele Werke, in denen du wandeln kannst. Ich glaube, Gott, dass Gott einigen zuspricht und sagt, es gibt so viel Größeres, als dein Verstand sich nur vorstellen kann. Mein Werk und meine Kraft ist so viel höher und weiter und größer. Und ich bete jetzt, Herr, dass du uns diesen Glauben neu entfachst. Ich bete, dass wir sagen, Herr, wir wollen nicht mit kleinen Glauben in die Ewigkeit eingehen, sondern mit großen Glauben vor unserem König kommen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder dein Wort in unser Herz fließen lassen, dass es überfließt mit den Reden Gottes, mit den Verheißungen Gottes und nicht mit den Kleinglauben und Ängsten dieser Weltzeit. Und ich bete jetzt, Gott, dass du auch dein Holz in unsere Quelle wirfst. Heiliger Geist, komm du jetzt. Wenn du das möchtest, dann breite deine Hände vielleicht mal aus oder leg sie auf dein Herz als Zeichen vor Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt, wie du bei Mose dieses Stück Holz in dieses bittere Wasser geworfen hast und es wurde augenblicklich süß, bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du dieses Holz, das Holz Christi, die Heilung Christi, die Liebe Christi jetzt in diese Herzen hineingießt. Dass sie hineingeworfen werden und ich sehe und ich spüre, dass Gott jetzt bei einigen von euch Heilung schenkt in die Herzen. Dass er sagt, es ist nicht einfach nur ein Prozess, der jetzt zu Ende ging, es ist jetzt ein Wirken an deinem Herzen. Das Vergangene ist vorüber. Ich drehe mich nicht um, sagt Paulus, sondern ich strecke mich nach dem Ziel aus, nach dem Siegeskranz. Und Gott sagt, sei wieder mutig. Lass die Enttäuschungen los, du wirst sie eines Tages verstehen. Nimm jetzt deinen Verstand zur Seite und glaube wieder. Lauf los, erwarte Großes. Sei mutig, denn ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und beten wir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit diesem Holz in die Herzen kommst. Dass jetzt die Quellen sich verändern, dass jetzt einfach Süßes entsteht und dass diese Quelle übersprudelt. Mein Kelch fließt über. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust. Und ich segne dich jetzt mit dieser Heilung von Christus, mit dieser Veränderung, mit dieser Wiederherstellung. Empfange im Glauben jetzt sein Holz, das dein Herz verändert und wieder süß macht. In Jesu Christi Namen. Halleluja, Jesus.
Amen, okay. Lasst Jesus nochmal einen Applaus geben für seine Treue, für seine Güte.